Lassen Sie uns nun die Kirche etwas genauer betrachten. Es handelt sich um eine dreischiffige Basilika, deren Deckengewölbe durch drei Kuppeln unterbrochen wird, ein eher seltener Typ, obwohl wir in Zypern noch zwei weiteren Pilgerstätten dieses Typs begegnen, die sich in Salamina befinden. Das Kircheninnere, einschließlich der Apsis, ist 31,5 Meter lang und 14,5 Meter breit. Wir wissen, dass sie auf den Ruinen eines älteren Gebäudes gebaut wurde, das wiederum auf einem hellenistisch-römischen Friedhof gebaut war. Wie schon früher erwähnt, verursachte der Verlauf der Geschichte von Zypern verschiedene architektonische Änderungen bis zur gegenwärtigen Struktur der Kirche. Der Ort diente nicht nur als bedeutende Pilgerstätte, sondern auch als Kloster mit einem großen Hof und Anbauten, die bis 1999 erhalten waren. Nach Berichten von Reisenden, die den Ort besucht hatten, wurden die Klosterzellen an Seeleute und Händler vermietet, die im Hafen ankamen. Eine Zeit lang, während der Türkenherrschaft, wurden sie auch als Frauengefängnis benutzt. Während der Verwaltung Zyperns durch die Latiner 1192 bis 1571 ging die Kirche wahrscheinlich in die Hände der Katholiken über. Über dem Nordeingang gibt es bis heute das Kreuz von Jerusalem, welches das Wahrzeichen der latinischen Kirche von Zypern war. Gemäß der Reisenden Martin von Baumgarten 1508 und Jacques Lesage 1518 gab es während der Venezianerherrschaft in der Kirche Gottesdienste, sowohl von den Orthodoxen als auch von den Katholiken. Genauer gesagt hielten die Ersteren ihre Gottesdienste im Mittelschiff der Kirche ab und die anderen im Nordschiff, wo es auch heute noch einen latinischen Altar gibt. Aus dieser Periode stammt auch eine Marmorkanzel, die in der Folge in ein marmornes Taufbecken umgewandelt wurde und heute im Kirchenmuseum ausgestellt wird. Die bedeutendste Veränderung erlitt die Kirche durch den Verlust der Kuppeln, der wahrscheinlich durch ein Erdbeben unbekannten Datums verursacht wurde. 1474 kam der Reisende Alexandros Rinuccini in Larnaca vorbei und erzählte, dass die Kirche verlassen war, bemerkte aber, dass die Apsiden, die Säulen und die drei Kuppeln noch erhalten waren. Diese Kuppeln sah scheinbar auch noch Konrad Grünenberg im Jahr 1486. In einem venezianischen Dokument vom 26. Januar 1559 fand man einen Antrag des Generalaufsehers von Zypern Sebastianus Venier an den venezianischen Senat, in dem er um eine Finanzhilfe für die Renovierung der Denkmalstätte bat, welche erhebliche Schäden erlitten hatte, denn unter anderem waren die Kuppeln und eine Seitenmauer eingestürzt. Der Antrag wurde vom Dogen genehmigt und die entsprechenden Arbeiten vom Nachfolger von Venier in Zypern, Andreas Dowondo, ausgeführt. Es gibt keine Hinweise, die bestätigen würden, ob die Kuppeln im Laufe dieser Arbeiten wieder ersetzt wurden oder einfach nur überdeckt, so wie wir sie heute sehen. Zur Annahme, dass sie vielleicht wiederhergestellt wurden, verleitet uns die Aussage von Gozzovico 1589, der von einem antiken Bauwerk mit einem Dach bestehend aus vielen zylinderförmigen Kuppeln schreibt. Sicher ist, dass es die Kuppeln 1727 nicht mehr gab, als der russische Mönch Vasilios Barski die Kirche besuchte und zeichnete. Die Struktur der Kirche wurde durch die verschiedenen Anbauten und Umbauten bedeutend verändert. An der Südseite wurde eine Vorhalle angebaut, bestehend aus Spitzbögen und Pfeilern, welche sieben Kreuzgewölbe stützen. Umbauten gab es auch mehrmals sowohl an der Nordwand als auch an der Westwand. Die Kirche schließt im Osten mit drei Apsiden ab. Die mittlere Apsis ist außen fünfseitig und innen halbrund. Sowohl die nördliche als auch die südliche sind außen dreiseitig und innen halbrund. Nach dem bereits erwähnten Brand 1970, der die teilweise Zerstörung der Ikonostase verursachte, begann eine systematische Erforschung der Kirche, die wertvolle Hinweise bezüglich ihrer ursprünglichen Struktur erbrachte. Der Verputz auf den Pfeilern, den Wänden und den Gewölben wurde entfernt, wobei man die ursprünglichen schmalen, ziemlich niedrigen Fenster fand. Eine zweite Reihe von Fenstern, die es bis heute gibt, befindet sich höher oben. Dieser Form von Fenstern begegnen wir in mittelbyzantinischen Kirchen von Konstantinopel, während sie in Zypern völlig unbekannt sind. In ihrer ursprünglichen Form hatte die Kirche drei Eingänge an der Westseite, von denen der mittlere umgebaut und erweitert wurde, während die seitlichen zugemauert wurden. Die Seiteneingänge wurden scheinbar während der Frankenherrschaft wieder geöffnet. Zur gleichen Zeit, wahrscheinlich im 17. Jahrhundert, schuf man die bestehenden Fenster mit den niedrigen Bögen an der Nord- und Südwand der Kirche. Das Mauerwerk der Kirche besteht in der Regel aus viereckigen Sandsteinblöcken von etwa einem Meter Dicke. Vom ursprünglichen Marmorboden aus bunten rechteckigen, quadratischen, rautenförmigen oder dreieckigen Fliesen ist nur ein Teil bei den Durchgangsbögen der Pfeiler erhalten. Wahrscheinlich war die Kirche einmal mit Wandmalereien geschmückt, die aber vollständig zerstört sind. Bemerkenswert sind die dekorativen Steinmetzarbeiten aus der früheren Basilika. Sie bestehen aus frühchristlichen Kapitellen, die heute in die Pfeilerecken der Kirche eingebaut sind. Dass sie eine zweite Verwendung gefunden haben, ersieht man aus der Tatsache, dass sie Kapitelle und nicht Säulenenden sind, aber auch aus dem nachlässigen, doch symmetrischen Einbau in die Pfeilerecken. Von außergewöhnlicher Kunstfertigkeit ist die holzgeschnitzte Ikonostase der Kirche, ein Werk des Holzschnitzers Hadjisavas Tagliadoros, das um 1773 bis 1782 angefertigt und wenige Jahre später zwischen 1793 bis 1797 und nochmals 1972 bis 1974 vergoldet wurde. Die Ikonostase besteht aus 8 Hauptikonen, einem zweiteiligen Architrav mit dem Dodekaorton, 12er-Kanon, der großen Anbetungsszene und der Kreuzigungsszene. Einige der Ikonen sind Werke von Michael Proskynidis aus Maratassa aus dem 18. Jahrhundert. Auf der mittleren Altartüre sind 8 Hierarchen abgebildet, darunter auch der heilige Lazarus und auf dem Rundbild darüber der heilige Mandilius, während auf den seitlichen Altartüren hauptsächlich einheimische Heilige der Insel abgebildet werden. Sehr kunstvoll geschnitzt sind die Ränder unter den Hauptikonen mit Darstellungen aus dem Alten Testament, Adam und Eva, das Opfer Abrahams, Propheten bei Abraham zu Gast und aus dem Neuen Testament, Geburt Christi, Taufe Maria Magdalena nach der Auferstehung, Auferweckung des Lazarus, sowie auch die Säulenenden der Altarwand mit holzgeschnitzten Engeln. Von der gleichen Kunsttechnik ist auch das holzgeschnitzte Überdach des Altars. Außerhalb der Ikonostase gibt es auch noch andere Ikonen, von denen die bedeutendste diejenige vom heiligen Lazarus aus dem 16. Jahrhundert ist, die sich an der Nordwand der Kirche in der Nähe der Ikonostase befindet. Jünger ist die Ikone, die die Auferweckung des Lazarus darstellt und aus dem 17. Jahrhundert stammt. Gleichfalls bedeutend ist die Ikone vom heiligen Georgios auf dem Pferd von 1717, ein Werk von Jakovos Moskos aus Kreta. Die Kirche bewahrt eine große Anzahl von Schätzen auf. Einer davon ist die holzgeschnitzte Kanzel der Kirche, geschmückt mit den Symbolen der Evangelisten und Engelreliefs, die gemäß einer eingestanzten Inschrift auf der vom Adler gehaltenen Schriftrolle 1734 angefertigt wurde. Andere eindrucksvolle Werke der Holzschnitzkunst sind der Bischofsthron und der holzgeschnitzte Reliquienschrein, in welchem der Schädel und andere sterbliche Überreste des heiligen Lazarus aufbewahrt werden, sowie auch 2 Gebetsschreine. Im Süden gibt es eine Ikone von Martyrerleiden des heiligen Andreas und im Norden eine Kopie der russischen Ikone von Kasan mit einer silbergeschmiedeten Umrahmung. Bewundernswert ist auch der Glockenturm der Kirche. Während der Türkenherrschaft war das Glockenläuten der christlichen Kirchen streng verboten, weshalb fast alle vorhandenen mittelalterlichen Glockentürme abgerissen wurden. 1856 wurde mit dem bekannten Erlass des Hati Humayun der Gebrauch der Glocke von Seiten der christlichen Kirchen wieder erlaubt. Dies ist auch der Grund, warum die meisten Glockentürme später als ihre Kirchen gebaut wurden. Im Januar 1857 begann man mit dem Bau des eindrucksvollen Glockenturms in gotischem Stil mit den reliefartigen Verzierungen, der bis heute erhalten ist. Sofort nach der Erlaubnis der Behörden wurden von der Kirche des Heiligen Lazarus Glocken gekauft, wahrscheinlich aus Triest, welche vorläufig auf einem Holzgerüst am Ort des heutigen Glockenturms aufgehängt wurden. Nach dem Baubeginn 1857 wurde der Glockenturm innerhalb von 10 Monaten fertiggestellt. In einer Aufstellung von 1857 werden die Namen aller genannt, die an seiner Herstellung beteiligt waren. Lassen Sie uns nun den Turm genauer betrachten. Der einem Burgturm ähnliche Glockenturm ist in einer Mischung von neugotischem und neuklassischem Stil erbaut und besteht aus drei übereinander liegenden würfelförmigen Ebenen, die in einem Walmdach enden. Die niedrigste Ebene ist das Ergebnis eines Umbaus des Dachbodens über der Sakristei, der von außen mit viereckigen Steinblöcken gestützt wurde.
Auf jeder Seite des mittleren und oberen Würfels gibt es drei Fenster, von denen die beiden seitlichen blind sind. Diese sehen aus wie Metalltüren mit Türklopfern, verziert mit Blütenformen auf einem Schachbrettmuster. Über den Fenstern gibt es Spitzbögen mit einer stilisierten Blüte ausgefüllt.
Die Flächen über den Fensterbögen schmücken dicht aneinander gereihte Blütenformen auf dem mittleren Würfel, während es auf dem oberen in der Mitte einen doppelköpfigen Adler und beidseitig zwei Löwen um ein Kreuz herum gibt. Die Ostseite des Glockenturms über dem Apsisdach der Sakristei ist mit einer Rosette geschmückt, die an diejenigen in gotischen Kirchen erinnert und sie imitiert jene, die sich über dem Altardach befindet. Lassen Sie uns nun zu den Anbauten übergehen, die bis zu Beginn des Jahrhunderts erhalten waren und, wie wir bereits erwähnten, den Kirchenhof und die Zellen bildeten. Heute gibt es davon nur noch den Südflügel mit Säulengang und das Gebäude im Westen. Die Zellen, die sich östlich der Kirche befanden, wurden an Händler und Seeleute vermietet, was der Kirche ein bedeutendes Einkommen sicherte. In den anderen Flügeln wohnten die Priester und der Kirchendiener. 1854 wurde das Zimmer des Kirchendieners in einen Versammlungsraum für den Kirchenrat umgewandelt. Heute werden einige der Klosterzellen als Kirchenmuseum benutzt, in dem Ikonen, alte Schriftstücke, Kreuze und andere neuere Kirchenschätze aus der Kirche St. Lazarus ausgestellt werden. Viele der Schätze aus dem früheren Aufbewahrungsort für Ikonen waren 1948 in das Bezirksmuseum von Larnaca überführt worden, von wo sie 1963 im Laufe der Unruhen der beiden einheimischen Volksgruppen geraubt wurden. Einige der Zellen im westlichen Kirchenhof wurden 1758 umgebaut und dienten danach als Büro des Priesters und als Versammlungsraum des Klosters sowie als Empfangszimmer für Ehrengäste. Weitere Anbauten sind heute auch noch an der Westseite der Kirche erhalten. Es handelt sich um das Gebäude der alten Volksschule und um den Friedhof der Protestanten. Der Kirchenrat von St. Lazarus zeigte sein starkes Interesse an der Bildung, indem er schon seit 1830 finanziell zum Unterhalt der beiden Volksschulen in Scala und in Larnaca beitrug. Berichten zufolge hatte jeder Priester eine Anzahl von Kindern wenigstens 7 Jahre lang unter seiner Aufsicht, um ihnen Schreiben und Lesen beizubringen, wobei sich die Schüler gegenseitig halfen. In einem Flügel des Kirchenhofs von St. Lazarus gibt es eine Schule für Religionsunterricht mit einer besonderen Abteilung für Russisch-Orthodoxe. Von der Kanzel in St. Lazarus haben schon viele bedeutende Persönlichkeiten gepredigt, wie der Lehrer Dimitrios Themistokleos, ein Schüler von Ikonomos aus der Familie der Ikonomi. Im Dezember 1856 beschloss der Kirchenrat den Bau und Unterhalt einer Volksschule auf Basis der gegenseitigen Hilfe, die älteren Schüler halfen den Jüngeren, im Kirchenhof, deren Gebäude bis heute erhalten ist. Die Schule war von 1858 bis 1910 in Betrieb. Im Jahr 1935 fand das örtliche Museum von Larnaca darin Platz. Das Gebäude wurde renoviert und heute dient es als Veranstaltungsraum. Es wurde mit modernen audiovisuellen Geräten ausgestattet und jedes Jahr finden dort eine Vielfalt von kulturellen und religiösen Veranstaltungen statt. Es gibt Theatervorstellungen mit geschichtlicher und religiöser Thematik und Konzerte mit klassischer und byzantinischer Musik. Am gleichen Ort finden öffentliche Vorträge der Freien Universität Zenon von Larnaca statt, eine Praxis, die auch von der Universität Zypern, der Stadt Larnaca, dem Bildungsministerium und der Fortschrittsbewegung Larnakas gestützt und gefördert wird. Neben der Schule ist heute noch der Friedhof der Protestanten erhalten. Nach Olfert Dapper 1688 wurden im Nordschiff von St. Lazarus auch die Totenmessen für die auf See verstorbenen Seeleute abgehalten und diese wurden dann nebenan begraben. Wir wissen nicht, ob auf diesem Friedhof auch Katholiken begraben wurden. Die 16 erhaltenen Grabplatten aus Marmor und die Sarkophage, die von 1685 bis 1849 datiert sind, scheinen zu bestätigen, dass es sich um einen Friedhof von Protestanten, genauer gesagt von Anglikanern, handelt. Diese Tatsache hatte scheinbar eine Beziehung zur ständigen Niederlassung des britischen Konsuls in der Stadt und seiner allmählichen Zunahme an Bedeutung. Außerdem wurde die Schaffung eines protestantischen Friedhofs notwendig, da die Katholiken ihre Toten auch im Kloster Terrasanda in Larnaca begraben konnten. Dies wird auch von Reisenden bezeugt, die von einem Friedhof für englische Händler sprachen. Bis heute sind dort die Grabsäulen der britischen Konsuls in Larnaca Barton, Michel de Vezin, Dr. James Lilburn und Peter Dare, Kapitän des Scipio, sowie auch der ersten amerikanischen Missionare mit ihren Familienmitgliedern, welche zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Larnaca ankamen. Von der Südseite des Glockenturms und der offenen Säulenhalle ausgehend kommen wir zum Geschäft für Ikonen und andere kirchliche Gegenstände, dem Lagerraum, dem Zimmer des Kirchendieners, das heißt des Wächters der Kirche und des Museums, der Verkaufsstelle für Eintrittskarten, deren Einnahmen an die Wohltätigkeitsabteilung der Kirche gehen, dem Kirchenbüro mit dem Sekretariat und der Buchhaltung, dem Sitz des Kirchenrats, das heißt dem Konferenzraum des Kirchenrats. Im Westen von links aus beginnend kommen wir zum Kirchenmuseum, dem Büro des Priesters, der Synode, das heißt dem offiziellen Empfangsraum, dem Vortragssaal, der früher die Volksschule war und schließlich zum Friedhof.